geht um die Herrschaft im Leben. Hatten wir schon an der Konferenz über unser Überwinden, über den Kampf, den wir als Christen haben, gesprochen. Überwinden heißt ja auch einfach siegen. Wer Sieger ist, der wird das alles ererben. Wo Sieg ist, dort war auch ein Kampf. Und dort gibt es auch einen Feind. Aber Gott hat uns eine hohe Berufung verheißen, ja. Hat uns seiner hohen Berufung berufen. Und diese hohe Berufung zu erlangen, dafür ist halt ein Kampf notwendig. Das ist nicht einfach nur ein Geschenk, wie die Rettung aus Gnade, aber an dieser Herrschaft im Leben teilzuhaben, das bedeutet ein Kampf. Und über diesen Kampf wollen wir heute Morgen etwas Gemeinschaft haben. Aber davor vielleicht noch mal ganz kurz einen Blick auf unsere hohe Berufung werfen. Und zwar wird in Offenbarung uns ja so klar gezeigt, wohin uns der Herr berufen hat. Wir kennen die Verse, wo der Strom des Wassers des Lebens uns gezeigt wird, den wir Anteil haben dürfen. Dann der Baum des Lebens, von dem wir essen dürfen. Dann, dass wir sein Angesicht sehen, in seinem Licht wandeln und mit ihm regieren, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und davor heißt es ja noch, wer überwindet, der wird das alles ererben. Und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Wir sollen Sieger sein, wir sollen überwinden. Was jetzt auch an Schwierigkeiten in unserem Leben auftaucht, uns vielleicht zurückwerfen will, lasst uns nie entmutigt sein. Weiter dieses Ziel vor Augen haben. Der Herr hat es verheißen und er wird es uns auch möglich machen, dass wir dieses Ziel erlangen. In der Hausversammlung hatten wir in den letzten 2 Monaten circa das erste Buch Samuel. Dort geht es eigentlich darum, wie David seine Königsherrschaft erlangt. Im 2. Buch, da ist er dann schon König. Aber im 1. Buch, da gibt es viel Kampf. Er ist nicht einfach so König geworden. Kam nicht nur einfach der Samuel vorbei, hat ihn gesalbt und dann war er halt König. So einfach war das nicht. Sondern da gab es viel Kampf. Und er hat manchmal sehr gelitten. Und manchmal war er völlig verzweifelt, wusste nicht mehr, was er tun soll. Ist hierhin geflohen, dorthin geflohen, da hat der Herr zu ihm gesagt, komm wieder zurück. Bleib im Land von Israel. Aber am Schluss ist er zur Herrschaft gelangt. Durch die Gnade des Herrn. Ich möchte mal 3 Hauptfeinde, mit denen er es zu tun hat, aufzeigen. Sind vielleicht noch mehr, ich weiß es nicht. Aber die 3, die sind mir aufgefallen. Und zwar sind es einmal die Philister. Ich zähle mal alle kurz auf, die ich hatte. Dann ist es Amalek und dann ist es Saul. Diese 3. Und das hat alles auch in unserem Leben eine Entsprechung. Aber fangen wir mal an bei den Philistern. Die Philister, das sind ein Volk, das direkt neben dem Volk Israel wohnt. Es hat verwandtschaftlich nichts mit ihnen zu tun. Wie man annimmt, kommen sie von Kreta ursprünglich. Sie sind einfach ein feindliches Volk. Nicht verwandt irgendwie. Sie haben dort gewohnt und sehr, sehr kriegerisch. Da gab es einen Mann, ich weiß nicht, wie groß der wirklich war, aber vielleicht 2 Meter und die Leute damals waren ja kleiner. Vielleicht war er noch größer. Er hatte einen riesigen Speer, so gewaltig. Und der hat die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Das hat David nicht auf sich sitzen lassen. Er war ein junger Bursche, 16 Jahre alt vielleicht nur. Kein Krieger, nur ein Hirtenjunge. Aber er hatte den Glauben an den lebendigen Gott. Und das war der Unterschied. Und ist das, was er gemacht hat? Also auf der einen Seite war Volk Israel, auf der anderen Seite die Philister vom Tal und dieser schwere, große Kämpfer, der zog runter und hat dort geschrien, ja, wenn einer von euch Mut hat, dann soll er doch kommen und mit mir kämpfen. Ich lese es mal kurz vor, das war jetzt 1. Samuel 17, Vers 45 bis 47. Und das ist das, was David dann dem Philister geantwortet hat. Und David antwortete dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir mit dem Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und ich werde dich erschlagen, dir den Kopf abhauen und die Leichen des Heeres der Philister, ich heute den Tieren des Feldes geben. Und diese ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Amen. Das war David. So ein Mut, voller Glauben. Und was mir aufgefallen ist, er sagt nicht, ich komme zu dir im Namen, sondern mit dem Namen des Herrn Zebaoth. Der andere hat riesige Waffenrüstung, aber dieser kleine Hirtenjunge, der kommt mit dem Namen des Herrn Zebaoth. Das können wir auch, oder? Wir haben einen wunderbaren Namen, den Namen des Herrn Jesus. Und mit diesem Namen, da können wir den Feind überwinden. Dem, der sich uns entgegenstellt. Für uns ist es ja heute kein Goliath, der uns entgegenkommt. Aber wir sind in eine feindliche Umgebung hineingestellt. Vielleicht nehmen wir es nicht immer so wahr. Aber die Welt, die ist feindlich eingestellt. Vielleicht gibt sie sich ganz freundlich dir gegenüber. Aber es ist nicht wirklich so. Was sie zumindest will, dir deinen Glauben rauben. Vielleicht geht sie dir nicht ans Leben, vielleicht ist sie ganz anerkannt. Aber da ist immer was drin in der Welt, was dir den Glauben stehlen will. Dafür sollen wir uns hüten. Der Herr sagt, das ist der Vers in Johannes, Johannes 17, 13 bis 16. Er betet zum Vater, ja. Und sagt, jetzt komme ich zu dir und ich rede dies in der Welt, damit sie meine Freude vollkommen in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst. Meine, wir spüren es vielleicht ja nicht so, aber in vielen Ländern, dort ist ein starker Hass der Welt gegen die Christen. Sie sind in jeder Hinsicht benachteiligt oder werden unter Umständen eingesperrt, geschlagen, gefoltert. Die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, so wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, so wie ich nicht von der Welt bin. Dieses Bewusstsein brauchen wir. Wir sind hier Fremde. Ausländer, wir gehören nicht hierher, sondern wir haben ein anderes Leben. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind von oben geboren. Und der Herr hat gebetet, dass der Vater uns bewahrt vor dem Bösen. Und das können wir auch immer wieder beten. Bewahre mich vor dem Bösen. Der Herr wird uns nicht rausnehmen aus der Welt, wird nicht die Welt auf einmal freundlich stimmen. Das wird er nicht tun, aber er wird uns bewahren vor dem Bösen. Und darauf können wir uns auch verlassen. Und es geht darum, dass wir diese Welt eben überwinden. Es ist in 1. Johannes 5, Vers 4. Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Ja, besiegt die Welt, kann man auch übersetzen. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Ah, da sehen wir, wie wichtig unser Glaube ist. Das ist der Sieg, mit dem wir die Welt überwinden. Soll uns nie von der Welt vereinnahmen lassen. Sie ist ein System Satans. Der Satan ist der Fürst dieser Welt, der hoch über allem steht, da die Fäden zieht letztendlich. Der Herr bewahre uns und wir können sie überwinden. Und auch soll die Welt nichts in uns haben. In Galater 6, Vers 14. Von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als allein des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Amen. Sein Ruhm ist nicht irgendwas Eigenes, nicht irgendetwas, was er vollbracht hat. Sein Ruhm ist das Kreuz. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und durch dieses Kreuz ist ihm die Welt gekreuzigt. Das heißt, sie bedeutet nichts mehr für ihn. Alles das, was die Welt anbietet, kann dich nicht mehr ziehen. Es ist gekreuzigt für dich. Und du bist auch für die Welt gekreuzigt. Das ist nicht gut, wenn diese Vers wirklich unsere Wirklichkeit ist. Müssen wir diese Woche genießen. Ich rühme mich des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch den mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Egal, was sie dir anbietet, wohin sie dich verführen will, gar, die Welt ist mir gekreuzigt. Und das Kreuz ist mein Ruhm. Nicht, was ich irgendwo vielleicht getan habe, ein Projekt, das ich gut gesteuert habe oder die schöne Familie, die ich habe, sondern das Kreuz ist mein Ruhm. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Schreib vielleicht einmal auf, das wäre die Welt. Die werden wir überwinden. Das war der Galater 6, Vers 14. Ja. Der zweite Feind, der jetzt bei David zu sehen war, ist das Volk Amalek. Amalek ist ein anderes Volk. Hat nichts mit den Philistern zu tun eigentlich. Wenn man nachliest der Bibel, dann findet man, dass Amalek, der Stammvater des Volkes, der Amalekiter, ein Enkel von Esau ist. Nicht alle kennen vielleicht Esau. Esau ist der Zwillingsbruder von Jakob, von den drei Abraham, Isaak und Jakob, auf die sich ja das Volk Israel zurückführt. Und Jakob hatte einen Zwillingsbruder, der heißt Esau, und er hatte einen Enkel. Und dieser Enkel heißt Amalek. Und aus dem geht das Volk der Amalekiter hervor. Wer die Geschichte kennt, der weiß um den Kampf zwischen Jakob und Esau. Das waren Zwillinge. Und beide wollten als Erste aus dem Mutterleib rauskommen. Der Esau war stärker, der hat es geschafft. Aber der Jakob hat seine Ferse noch gehalten. Und dann gab es da einen Kampf zwischen beiden, weil Jakob wollte eigentlich das Erstgeburtsrecht haben. Und dann kam der Esau mal hungrig von der Jagd, der war so ein Jäger, und kam er zurück, hat nichts erjagt und war hungrig. Und Esau hatte gerade so ein gutes Linsengericht. Und dann hat er zu ihm gesagt, ach, gib mir doch von deinem Linsengericht. Und Jakob hat gesagt, ja, wenn du mir heute dein Erstgeburtsrecht verkaufst, dann gebe ich dir davon. Und dann hat Esau geschworen, dass er dieses Erstgeburtsrecht verkauft und dann die Suppe kriegt. Da sieht man, was für ein Charakter Esau war. Ihm ging es sein Bauch. Da war ihm das andere nicht so wichtig. Hauptsache ich bin satt, das was zu essen. Meine Begierde, mein Verlangen, materielles, natürliches Verlangen ist gestillt, das war das Wichtigste. Das war so seine Denkweise. Dies Volk Amalek, ja. Ich schreibe es mal hin. Das machte sich auf, als Israel aus Ägypten zog und ins gute Land gehen wollte. Und da haben die gesehen, oh, da sind ein paar müde, die kommen nicht mehr nach, die sind ganz hinten, sind die Letzten. Und haben gesagt, ach, bitte, das ist eine leichte Beute. Und haben sie die überfallen, ausgeraubt und erschlagen. Aber das hat der Herr nicht zulassen wollen. Und dann haben sie dort gegen Amalek gekämpft. Und es war ein ganz besonderer Kampf. Und zwar gab es da zwei Ebenen von dem Kampf. Eine war unten im Tal, die andere auf dem Berg. Unten im Tal hat der Josua gegen Amalek mit ihren Schwertern, ihren Waffen gekämpft. Und oben auf dem Berg, da hat Mose gebetet. Und immer wenn, der hat die Arme so hochgehalten, ja, und immer wenn Mose müde wurde, sind die Arme runtergefallen, dann hat Amalek gesiegt. Oh, dann hat Mose schnell wieder die Hände hochgehalten, weitergebetet. Und dann hat wieder Israel gesiegt. Und am Schluss haben dann zwei Brüder ihm geholfen, die Arme gestützt, dass er weiter beten konnte. Ja. Und dort am Schluss, das ist in 2. Mose, 17, 8 bis 17, am Schluss, da sagt der Herr was Bemerkenswertes. Danach sprach der Herr zu Mose, das Vers 14, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass sich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen, indem er sagte, fürwahr, die Hand ist am Thron des Herrn. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Amen. Was bedeutet das für uns heute? Amalek gibt es ja heute nicht, bei uns taucht er nicht auf. Aber es gibt bei uns etwas, das ist das Fleisch, ja, was die Bibel immer wieder erwähnt. Und das Fleisch, das hat seine Begierden, so wie es dem Esau ging. Ja? Das hat so seine Lüsten, auch seine Bedürfnisse, seine berechtigten Bedürfnisse. Aber das will nicht nur die Berechtigten, das will immer mehr. Essen, trinken, heiraten, meine Bequemlichkeit, möglichst alles sicher haben, viel Spaß haben. Dann sind es die Massenmädchen, noch immer tollere Urlaube. Die Liste kann man ja noch endlos weitermachen. Gell? Das ist das Fleisch. Und das steht dieser Herrschaft im Leben, dem, was Gott für uns vorgesehen hat, dass wir Könige und Priester sein sollen, steht dem entgegen. Das zeigt die Bibel sehr deutlich. Gott will nicht, dass wir darben und jetzt als Eremiten irgendwo in der Wüste leben. Das will er nicht. Aber den Begierden des Fleisches müssen wir unbedingt eine Grenze setzen. Da heißt es entweder oder. Entweder das Fleisch oder der Geist. Da gibt es keinen Kompromiss, da gibt es keine Aussöhnung. Da gibt es nur entweder oder. Und wer dem Fleisch freien Raum lässt, der wird seine Königsherrschaft mit dem Herrn verlieren. Das ist sehr klar in der Schrift. Und das muss uns bewusst sein. Ja? Da ist ein Feind. Da ist das Fleisch da. Der ist jetzt nicht wie die Welt mehr außerhalb, ja? Sondern der ist in dir drin. Das sind deine Bedürfnisse, die du auch berechtigt hast. Aber zieh eine Grenze. Etwas, was übers Maß hinausgeht, was einmal dir die Zeit raubt vielleicht, oder was dich verdirbt, schon gar nicht sündige Dinge. Das Fleisch tendiert immer zur Sünde dann hin. Herr Jesus, und das braucht deine Aktivität. Vielleicht lesen wir jetzt den 5,24, Galater 5,24 mal zusammen. Die aber Christi Jesus sind, haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Amen. Das heißt dort, dass die Christi Jesus sind, das Fleisch gekreuzigt haben. Da ist also etwas, was deine Aktivität verlangt. Wenn wir das Fleisch nicht kreuzigen, dann sind wir nicht so voll Christi Jesu. Dann ist da noch eine andere Herrschaft da. Wie der Mose gesagt hat, die Hand an den Thron des Herrn. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Das will immer die Herrschaft haben, das Fleisch. Es will immer die erste Geige spielen, immer den Ton angeben. So ist es. Aber der Geist steht dagegen. Wenn wir Christi Jesus sind, dann gehören wir ganz dem Herrn. Und dann ist für das Fleisch kein Raum mehr. Deswegen, ich möchte ganz dem Herrn Jesus gehören. Und dann habe ich das Fleisch ganz gekreuzigt. Die zwei gehören zusammen. Das Fleisch wieder ein bisschen Raum hat, ja, dann wenden wir uns wieder zum Herrn. Und da ist auch dieses Beispiel von Mose so hilfreich. Braucht Gebet. Wir selbst sollen beten und auch die Geschwister sollen für uns beten. Dass wir dem Fleisch keinen Raum geben. Wir sind alle des Herrn. Wir gehören dem Herrn und haben das Fleisch gekreuzigt. Und mit dazu gehört, dass diese Dinge, die wir, das Fleisch einfach braucht, die unser Leben braucht, mit Danksagung genießen. Weil das ist so positiv. Weil der Herr schenkt dir so vieles. Der Herr gibt dir viele Dinge zum Genuss und zu deiner Freude. Schenkt dir ein gutes Essen oder vielleicht auch einen schönen Urlaub, wo du dich erholen kannst. Aber mach's nicht ohne den Herrn. Umso mehr komm im Urlaub zum Herrn. Such ihn in dieser Zeit, wo du ja nicht arbeiten musst. Umso mehr fürs Gebet, fürs Wort. Und dank dem Herrn für alles, was du bekommst. 1. Timotheus 4, Vers 4. Denn alles von Gott Geschaffene ist gut und nichts ist zu verwerfen, wenn es mit Danksagung empfangen wird. Das ist so schön. Dieser Weise mit allen Dingen, die der Herr uns gibt, umgehen können. Nur einfach danken. Danken für die Wohnung, die wir haben. Wir danken, Herr, für unsere Kleidung, für unser Essen, für alles, was wir haben. Und es mit Dank sagen und mit Freude im Herzen genießen. Aber immer auch an die Grenze sehen. Wenn es dann alles übernehmen will, dir die Versammlungszeiten rauben, dir deine Gebetszeit raubt, dann setze eine Grenze. Heißt auch gerade das Gebet. So viele Geschwister könnten dort noch kommen. Da sind noch viele Stühle leer. Prüft's mal vor dem Herrn. Gib dem Fleisch nicht den Raum, sag ja, ich muss jetzt dies und das. Setz ihm eine Grenze, wo immer es geht. Komm zum Gebet. Das wird das Fleisch in Schranken halten, wenn immer wir beten. Jetzt kommt noch der dritte Feind. Und das ist Saul. Das war vielleicht für David der schlimmste Feind, weil er auch vom Volk Israel ist, ja. Saul war der König, der vor David die Königsherrschaft hatte. Er war auch von Samuel gesalbt worden und er fing sehr gut an mit seiner Königsherrschaft, aber er wurde ungehorsam und hat nicht mehr das gemacht, was Gott ihm aufgetragen hat. Es waren zwei Situationen. Ja, ich könnte nicht zu viel sagen. Die zweite Situation war dann noch die entscheidendere. Und da kommt da auf einmal noch Amalek ins Spiel. Und zwar hatte er von Gott über Samuel den Auftrag bekommen, das auszuführen, was schon Mose gesagt hat. Der Herr führt Krieg gegen Amalek von Generation zu Generation. Und er sollte nun hingehen und das machen und die Amalekiter auslöschen. So auch wir mit dem Feind, mit dem Fleisch ist nicht zu spaßen. Denke nicht, stecke ich weg, das Fleisch ist rabiat. Das nimmt und rafft an sich, was es nur kann. Deswegen setzt in Grenzen. Und er sollte nun dort Krieg führen. Und dann hat er das nicht vollständig ausgelöscht, sondern die besten Schafe, die besten Ziegen und so weiter, die sie hatten, die hat er aufgehoben. Und dann kam Samuel zu ihm und hat gesagt, warum hast du das gemacht? Du hast den Befehl des Herrn nicht völlig ausgeführt. Und Saul sagte, ja gut, ich wollte halt diese besten Schafe Gott opfern. Aber Samuel hat ihm dann etwas geantwortet und das sind jetzt die Verse in 1. Samuel 15, 22 bis 31.
Samuel aber sprach, meinst du, dass der Herr Lust habe am Opfer und Brandopfer gleich wie am Gehorsam gegen die Stimme des Herrn? Siehe, Gehorsam ist besser denn Opfer und Aufmerken besser denn das Fett von Widdern. Denn Ungehorsam ist eine Zaubereisünde und Widerstreben ist Abgötterei und Götzendienst. Weil du nun das Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht König seist. Da sprach Saul zu Samuel, ich habe gesündigt, dass ich des Herrn Befehl und deine Worte übertreten habe. Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte ihrer Stimme. Und nun vergib mir die Sünde und kehr mit mir um, dass ich den Herrn anbete. Samuel sprach zu Saul, ich will nicht mit dir umkehren, denn du hast des Herrn Wort verworfen und der Herr hat dich auch verworfen, dass du nicht König seist über Israel. Und als sich Samuel umwandte, dass er wegging, ergriff er ihn bei einem Zipfel seines Rockes und er zerriss. Da sprach Samuel zu ihm, der Herr hat das Königreich Israel heute von dir gerissen und deinem Nächsten gegeben, der besser ist denn du. Auch lügt der Held in Israel nicht, und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, dass ihn etwas gereuen sollte. Er aber sprach, ich habe gesündigt, aber ehre mich doch jetzt vor den Ältesten meines Volks und vor Israel und kehre mit mir um, dass ich den Herrn, deinen Gott, anbete. Also kehrte Samuel um und folgte Saul nach, dass Saul den Herrn anbetete.
Da sieht man, was Sauls Problem war in dieser Geschichte. Es war die Menschenfurcht. Er hatte den Auftrag, alles zu vernichten. Aber weil das Volk dann gesagt hat, nee, das können wir doch nicht machen, dann hat er nachgegeben, weil er das Volk gefürchtet hat. Und das weitere Problem war die Menschenehre. Er hat nicht gesagt, ja gut, jetzt ist es so, dann habe ich hier versagt. Sondern er hat dann von Samuel erwartet, jetzt ehre mich vor dem Volk. Die zwei Dinge, Menschenfurcht und Menschenehre. An anderer Stelle sieht man dann auch, dass er manchmal Meinungen hatte, die für das Volk so schädlich waren. Dadurch das Volk in Probleme kam. Und an anderer Stelle sieht man, wie er dann, wie David dann auch an seinem Hof war und erfolgreicher war im Krieg als Saul, dann eifersüchtig wurde. Dann Saul ist einer, der an seiner Position festhalten wollte, seinen Eigenwillen hatte, ungehorsam ihm war. Und am Schluss seine Königsherrschaft verloren gegangen. Also es geht um was. Also diese Verse hier sind, mich haben sie erschreckt, weil es da gar keinen Ausweg mehr gibt. Wir wollen nachher noch sehen, wo der Ausweg ist. Auch für Saul war da zunächst mal Dead End, war nichts mehr zu machen. Der Herr hat ihn verworfen. Und manchmal sind wir bei unserem Tun nicht bewusst, dass es Konsequenzen hat. Niemand soll Angst haben, aber wir sollen Verantwortungsbewusstsein haben. Überlegen und nicht einfach nur so einen Tag hineinleben. Gut, was bedeutet das für uns heute? Es gibt im Galater Kapitel 2, Vers 19 und 20. Lass uns sehen, es nochmal zusammenlesen. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber nun lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Amen. Hier ist nochmal das Kreuz, gell? Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das schreibe ich hier hin. Das Ich. Das Ich ist mit Christus gekreuzigt. Amen. Das ist Gottes Werk, was er am Kreuz vollbracht hat. Und jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist was Kostbares. Der Herr lebt in dir. Dieses alte Sein, was Saul gelebt hat, das ist am Kreuz beendet worden. Man könnte so sagen, in uns ist sowohl der Saul als auch der David. Und das, der Saul, das ist das alte Ego, das alte Ich mit der Menschenfurcht und dem Positionsstreben und den vielen Meinungen und allem. Dies Ich, da hat der Herr gesagt, ich habe es verworfen. Habe ich kein Interesse mehr dran. Das kann ich nicht gebrauchen. Deswegen wird es am Kreuz beendet. Aber wenn wir das annehmen, im Glauben, was der Herr getan hat, was ist dann? Dann lebt Christus in dir, der David, der nach Gottes Willen ist, nach Gottes Herzen, der ganzen Willen Gottes ausführt. Der ist auch in dir, nicht nur dieses alte Sein, was Gott verworfen hat, sondern der Christus, er lebt in dir. Es gibt im Neuen Testament auch einen namens Saul. Die kennt ihr alle, gell? Heißt meistens, wird er Saulus genannt. Aber als der Herr ihn berufen hat, was hat er gesagt? Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und ich finde, da sieht man den Weg heraus bei Saul. Hier in 1. Samuel, da ist Schluss gewesen für Saul. Aber im Neuen Testament geht es doch weiter. Da ist ihm der Herr erschienen. Und der Saul, der dort gelebt hat, der hat auch einen schlimmen Hintergrund gehabt. Der hat die Christen verfolgt und sogar bis zum Tod gebracht. Aber dann ist ihm der Herr erschienen und er hat Licht bekommen über das. Und das ist so wichtig, dass wir Licht bekommen. Wie unser alter Zustand eben ist, dass er verdorben ist. Ja, dass da nur die Menschenfurcht und alle diese Dinge sind. Und der Herr hat es beendet. Und der Saul, der hat Buße getan. Und dann wurde er zum Paulus und hat so treu dem Herrn gedient. Und das ist unsere Chance. Ja. Das Ego, ja, das Ich, das ist gekreuzigt. Das Fleisch ist gekreuzigt. Die Welt ist mir gekreuzigt. Und jetzt haben wir einen freien Weg. Und zur Königsherrschaft und zur Herrschaft mit dem Herrn zu kommen, im Leben zu herrschen, das ist unser Kampf. Und da sollen wir nicht träge sein, dem Kampf. Uns nicht passiv werden darin, nicht nur so dahin leben, sondern bewusst sein, wir sind im Kampf. Und noch eins, manchmal denken wir, das Kreuz sei so schlimm für uns. Denken, das Kreuz sei unser Feind. Irrtum. Das Ich ist dein Feind und das Kreuz ist deine Rettung. Dann wirst du befreit von all den Dingen, die dich plagen. Nicht das Kreuz ist so schlimm, sondern dein Ich ist so schlimm, das Fleisch ist so schlimm, die Welt ist so schlimm. Und deswegen nehmen wir das Kreuz. Lob den Herrn für die Befreiung. Amen.
Mir ist es wichtig geworden, alle Generationen haben Probleme mit Amalek. Egal welche. Und die Welt, sie ist auch stark. Politik und Einflüsse. Aber das größte Hindernis ist, wenn Menschen aus unserer Mitte uns schlecht behandeln. Wie gehen wir damit um? Und um rein zu werden, brauchen wir die Erkenntnis, dass wir nicht bei dem anderen anfangen, sondern wir müssen sehen, ich muss diesen Amalek, diese Welt und diesen Saul in mir entlarven. Und dadurch bekomme ich eine Position, wo ich nachher aus dieser Reinheit, die dadurch entstehen kann und soll, auch einen Durchblick, wie ich dienen kann, selbst solchen Menschen, die mir vielleicht auf den Fuß öfters tapfen oder beständig manchmal. Aber das ist das Ziel, dass wir den Charakter Gottes, ja, dass er das in uns hinein bringen kann. Und da ist eine große Ehrfurcht über mich gekommen. Und ich glaube, die brauchen wir auch. Weil diese Ehrfurcht Gottes hilft uns, dass wir nicht beim anderen anfangen. Und wenn jemand immer bei dem anderen anfängt, dann vergisst er, dass er die Reinheit nicht dadurch erlangt, sondern dass er einen gefährlichen Weg einschlägt. Und wir können nur eines machen, zu sagen, Mensch, das größte Problem, das Hindernis bin ich eigentlich selbst. Ja. Und da muss ich anfangen, dass ich den anderen höher achte als mich selbst und nicht denke, ich bin besser. Ja. In den Sprüchen steht das schon ganz klar. Keiner sollte sich besser achten als den anderen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, um dann auch den Sieg wirklich davon zu tragen. Und das ist etwas, was uns herausfordert und was wir auch nicht immer alleine schaffen. Auch der David kam an seine Grenzen. Als der Nabal kam, dem wollte er auch zurückzahlen. Aber dass diese Abigail, diese Frau, in so einer Demut ihm gedient hat, damit er davor bewahrt worden ist. Er wäre nicht in seine Königsherrschaft hineingelangt, wenn diese Frau nicht da gewesen wäre. Und das ist der Leid, muss manchmal agieren und dem anderen helfen. Und wir haben das nicht immer, dass wir beständig diese Kampfkraft haben. Ich habe mal einen Glauben, der stark ist. Dann gibt es auch mal Phasen, wo dann freue ich mich, wenn andere mir helfen und sagen, hey, steh mal wieder auf, lass dich nicht. Da gibt's eine Möglichkeit, die kennst du doch. Also wir brauchen wirklich einander. Aber der Punkt ist, wir haben die Verantwortung, diese Dinge bei uns selbst anzufangen. Dann kommen wir auch schnell ans Ziel. Und das wollen wir auch beschleunigen, denke ich.
Die Welt, Amalek, Saul, das können wir nicht aus uns selbst besiegen. Also wir können aus uns, mit unserem Sein heraus, alle diese Dinge nicht besiegen. Wir können unser Fleisch nicht besiegen selbst. Ja. Deswegen genieße ich auch in Galater den Vers 20 so. Da schreibt Paulus nicht, ich werde mal gekreuzigt sein mit Christus oder wenn ich mal die Sünde überwunden habe, dann habe ich es geschafft. Sondern da steht, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Tatsache. Egal wie ich mich fühle, egal wie ich mich gerade verhalten habe, an dieser Wahrheit geht nichts vorbei. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Und ist das nicht eine Befreiung, das zu sehen? Es ist eine Tatsache, ich bin mit Christus gekreuzigt. Was auch immer ist und was immer passiert. Aber das ist nicht alles, sondern der Vers geht weiter. Ich lebe aber nicht ich allein ohne Christus, sondern jetzt lebt Christus in mir. Und da passiert was. Da geschieht was. Christus lebt in mir. Er ist nicht einfach nur da und schläft, sondern er tut was in mir. Und wir haben heute keinen Mose mehr, der die Arme heben muss, damit wir siegen gegen Amalek, sondern wir haben den Herrn, wir haben Christus. Und seine Arme muss niemand stützen. Er ist immer siegreich und stark, weil er den Feind schon besiegt hat. Wenn immer wir uns zu ihm wenden, uns bewusst sind, das Kreuz ist da, ich kann mich zu ihm wenden, dann geschieht was in mir. Und der Herr kann wirken in mir. Und so können wir siegreich sein. Lob der Herr.
Lied 174. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Nicht mehr lebe ich.